Moin aus Hansburg im Norden von Hamburg. Hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mareike Lehnhoff, Rechtsanwältin, Notarin, Fachanwältin für Erbrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Und unsere wechselnden Gäste. Mein Name ist Jan Paulik und ich stelle hier Fragen, die ihr auch stellen würdet und Fragen, die ihr euch nicht traut zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an.
Die Erwartungshaltung, Jan. Mal gucken, ob du sie heute erfüllst.
Erstmalig nach, weiß ich nicht, 64 Folgen oder so.
Nein, du erfüllst sie auch sonst.
Ja, wir haben wieder, ist schon fast eine Regelmäßigkeit, wir haben wieder Lisa da, aber natürlich auch Britta und auch Mareike, alle sind da. Wir wollen nochmal nämlich auf dieses spannende Steuerthema gehen heute.
Ja? Der Sarkasmus war fast
natürlich. Auf dieses spannende Steuerthema.
Ja, das ist immer spannend, oder?
Ja.
Ja. Also, wer die letzte Folge nicht gehört hat, Lisa ist als Steuerberaterin tätig in wunderschönen Regensburg, sehr, sehr weit südlich der Elbe. Und wir haben schon gesprochen über so ein Spezialthema. Jetzt wollen wir sprechen über so das allgemeine Steuerzeug, was aus meiner Sicht ja mitunter auch einige Kuriositäten mit sich bringt. Die würde ich gerne ansprechen. Wo fangen wir an?
Weiß ich nicht. Ich hätte jetzt gesagt bei der Wegzugsbesteuerung, aber ich will nicht gleich so einsteigen.
Das scheint dir besonders am Herzen zu liegen.
Also und du hast vergessen, was du zitieren solltest, ne? Also, weil was hat Lisa gesagt, als wir gesagt haben, wir wollen über steuerliche Kuriositäten sprechen? Lisa, vielleicht sagst du es einfach selber nochmal.
Nochmal im Original.
Zitiere dich selbst.
Auf diese Folge wurde der Wunsch an mich herangetragen, über kuriose Steuergesetze zu sprechen. Aber das war für mich nicht so einfach, weil ich als Steuerberaterin will jetzt nicht direkt einen Stempel bekommen, aber das meiste, das in diesen dicken roten Büchern steht, ist schon ein bisschen logisch oder rundum durchdacht. Und für mich gibt es nicht so viel kuriose oder absurde Steuergesetze.
Das ist total seltsam, weil ich finde das voll unlogisch.
Also, manche Dinge sind vielleicht nicht mehr nötig. Ich sage mal, vielleicht können wir auch über die Erbschaftssteuer sprechen. Das ist tatsächlich absurd, weil es halt doppelt besteuert wird, aber so andere Sachen machen schon Sinn. Also legt mal los, was gibt es da, was euch absolut
vorkommt? Ich bin neulich über eine ganz interessante Steuer gestolpert. Ich bin ja Hobbybarista, das muss man wissen. Mhm. Und ich bin gestolpert über die Existenz einer Kaffeesteuer. Mhm. Das hielt ich für einen Scherz, aber es ist so, oder?
Es gibt eine Kaffeesteuer?
Ja.
Gibt's. Jedes Mal, wenn du einen Kaffee trinkst, musst du das angeben in deiner Steuererklärung. Machst du das
ist
etwa?
Das, so?
Das ist eine ganz gute Klärung.
Also, das wäre, glaube ich, auch kompliziert. Aber wer weiß. Nee, aber wirklich jetzt? Also
gibt es wirklich. Also sowas wie Schaumweinsteuer fällt da auch drunter. Das sind eher so Schaumweinsteuer.
Ach, Schaumwein.
Also jedes Mal, Britta, wenn du einen Schaumwein trinkst.
Schaumpartysteuer?
Nee.
Ausführliche Steuererklärung.
Genau.
Okay. Nee, gibt's ja auch. Das sind halt so Verbrauchsteuern, die den Konsum
wie von Tabaksteuer.
Gewissen, ja, genau. Von gewissen Gütern einfach, ich sag mal, belasten wollen.
Genau, das ist aber eine schöne Formulierung. Belasten wollen.
Ja.
Weil das ist, also Sinn und Zweck ist belasten wollen und nicht, es gibt irgendwie, also ich würde ja sogar bei Tabaksteuer und vielleicht Schaumweinsteuer.
Heißt sie wirklich Schaumweinsteuer?
Sagen, soll vielleicht ja der Konsum teurer werden und den Konsum begrenzen, aber was toll ist das Problem mit Kaffee?
Da war es auch so, also ich habe mich ja vorbereitet. Der alte Fritz.
Gibt es auch eine Teesteuer? Gilt Kaffeesteuer auch für Tee?
Nee. Nein, tatsächlich ist der alte Fritz hat es, jetzt muss ich spicken, 1781 eingeführt, weil da der Kaffeekonsum so angefangen hat und man einfach gesagt hat, da wollen wir profitieren.
Es gibt ein Analogieverbot für Tee.
Und, nee, ist einfach keine Plan, wie die Regel
ist. Diese Steuer ist auch gar nicht so, die ist so gar nicht so ohne. Und das war nämlich auch der Kontext, wo ich drüber gestolpert bin, weil die Steuer sind 2,19 Euro pro Kilo Röstkaffee.
Echt? Ehrlich?
Das und das fand viel. Ich viel und das war auch der Kontext, weil es darum ging, hey Leute, guckt mal, was Kaffee kostet, weil ein sehr günstiger Kaffee, ihr müsst denken, das geht runter, Mehrwertsteuer. Was kann eigentlich dann noch die Qualität des? Es ging um Qualität
von
Kaffee.
Ich wollte gerade sagen, was kostet
quasi
denn so ein Pfund Kaffee bei Aldi? Ich weiß
es ist heftig, nicht. Also ja, weiß also ich auch nicht, aber da sind schon über 2 Euro sind schon Anteil dann an so einem Kilo tatsächlich nur für Kaffeesteuer.
Das ist schon viel Geld, aber da muss ich vielleicht nochmal so einen ganz kurzen allgemeinen Satz sagen. Wir Steuerberater schimpfen uns ja, Steuerberater, aber...
So brich mal eine Lanze für die Kaffeesteuer, genau, auf geht's!
So Verbrauchsteuerthemen sind tatsächlich Aufgabe des Zolls. Also es gibt unter den Steuerberatern ganz wenige, die sich auf das spezialisiert haben. Also ich muss euch enttäuschen, meine Schaumweinsteuerkenntnisse lassen zu wünschen übrig.
Genauso aber würdest du denn sagen, dass das schon kurios ist oder würdest du sagen, auch das ist logisch?
Ja, bei Kaffee verstehe ich es jetzt nicht, wieso es irgendwie, ich sage mal, so belastet ist. Weil wie du sagst, es ist ja schon krass, was dann unterm Strich noch übrig bleibt für die Qualität. Also bei Tabak und Schaumwein schließe ich mich dir an.
Okay. Wobei bei einem Schaumwein, ja, wenn du jetzt eine billige Flasche Sekt kaufst für 2,99, ist ja genau das Gleiche.
Da weiß ich aber
nicht. Ja, genau, aber da kannst du ja zumindest sagen, Sinn und Zweck ist.
Die Steuer ist ungefähr 1,02 Euro pro 0,75 Flasche.
Also das heißt, ich zahle im Prinzip mehr Steuern auf Kaffee als auf Schaumwein.
Zumindest auf ein Kilo Kaffee im Vergleich zu einer Flasche.
ja, okay, aber also wenn es darum geht, eben es teurer zu machen, um den Konsum zu begrenzen, finde ich irgendwie, kann man das noch irgendwie nachvollziehen?
Ich glaube nicht, dass es den Steuerbehörden jemals darum ging.
Würdest du lieber zwei Flaschen Sekt trinken oder ein Kilo Kaffee weghauen?
Das kommt auch dran.
Die Uhrzeit an.
Okay. Das kann man so pauschal nicht sagen.
Wir sind komplett abgedriftet. Wir müssen super ernst werden. Wegzugsbesteuerung, Brittas Lieblingsthema, ist auch voll gut. Finden wir voll gut.
Finden wir gut, Lisa?
Also, wenn ich sage, es ist für mich nicht absurd, heißt das nicht, dass ich es gut finde. Das ist nicht unlogisch. Weil ich verstehe schon, dass der deutsche Fiskus sagt, etwas, das ich in Deutschland schaffe, also nehmen wir mal einen GmbH-Anteil, ich baue das auf und so weiter, dann setze ich mich irgendwie ab. Dann möchte der deutsche Fiskus halt schon daran teilhaben, dass diese GmbH jetzt, sagen wir mal, einen Wert gewonnen hat.
Genau, vielleicht können wir einmal zurückgehen und sagen, was ist denn eigentlich eine Steuerung?
Da gibt es halt mehrere Sachverhalte. Also es gibt x Tatbestände in diesem sogenannten Außensteuergesetz. Und ich sage mal, das, was am meisten zutrifft, ist, dass sich deutsche Staatsbürger irgendwie, also dass sie wegziehen, einfach so. Und immer wenn da, ich sage mal, besondere Sachverhalte zutreffend sind, dann gibt es halt, das ist gar nicht so leicht zu erklären, ein paar Besonderheiten. Also es gibt zum einen, wenn du ein Deutscher bist und du ziehst weg, dann kann es sein, dass du noch Jahre später in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig besteuert wirst, obwohl du gar nicht mehr hier wohnst. Das ist zum Beispiel,
ja, genau. Ich wollte gerade sagen, Dubai, oder? Ja. Dubai ist unser Beispiel der Stunde.
Das ist zum Beispiel eine Besonderheit. Oder es gibt eben dieses Thema mit der GmbH, dass die halt als verkauft gilt, wenn du wegziehst und nicht innerhalb von, ich glaube, 7 Jahren wiederkommst.
Ja, das finde ich halt komisch.
Aber die bleibt ja, also in meinem imaginären Fall bleibt die GmbH.
Ja, aber wenn du, ich glaube, der Ansatzpunkt ist, wenn du dann im Ausland bist und du verkaufst dann die GmbH und kriegst einen Veräußerungserlös, dann wohnst du in Dubai und musst den Veräußerungserlös dort nicht versteuern. In Deutschland müsstest du ihn aber versteuern. Und deswegen wird fiktiv gesagt, der Wegzug
ist wie ein Verkauf.
Ist wie ein Verkauf. Wir hatten
krass,
das.
Ja.
Genau.
Aber das ist, ich find das auch wirklich unlogisch. Das finde ich unlogisch zum Beispiel. Und jetzt kommt meine Frage.
Ja.
Jetzt nehmen wir mal an, das ist eine Familien-GmbH und in dieser GmbH ist mein 18-jähriger Sohn und der macht jetzt ein Auslandsjahr oder geht jetzt 3 Jahre zum Studium nach Australien.
Kein Problem.
Kommt keine Wegzugsbesteuerung.
Müsste man prüfen, aber ich sage mal ad hoc, warum ich schon als unproblematisch ansehe, sind diese 7 Jahre. Du kannst ja sagen, wenn du innerhalb von 7 Jahren zurückkehrst, dass dann nichts anfällt. Du musst es natürlich schon mit dem Finanzamt besprechen, klären und denen halt sagen, dass du diese Absicht hast. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass die Steuer trotzdem entsteht und du die irgendwie verschieben, schrecklich Stunden lässt bis dahin, bis du wiederkommst und dann ist sie ja wieder null. Also es gibt da schon Möglichkeiten, aber bei diesem Fall, den du jetzt schilderst, ist das meistens kein Thema. Das sind wirklich nur, oder ich denke, das Ziel ist es schon auch nur die zu besteuern, die wirklich fernbleiben.
Mhm.
Und du sollst schon die Möglichkeit haben, mal kurz irgendwo hinzugehen. Und rein den Gedanken, dass der deutsche Fiskus eben nicht auf diesen Verkaufserlös, auf die Steuer darauf verzichten will, leuchtet mir schon ein, weil sonst besteuern sie ja auch alles. Wieso sollten sie das eben nicht besteuern? Weil der Haushalt halt da nicht so optimal aufgestellt ist.
Man könnte ja auch sonst kurzfristig abhauen, ne? Ja. Um der Steuer zu ergehen und dann direkt wiederkommen, ne?
Ja.
Das ist wahrscheinlich.
Die meisten, die sagen wir mal so, die wandern halt aus und haben vielleicht dann trotzdem noch einen Wohnsitz in Deutschland. Dann sind sie zwar nur unbeschränkt steuerpflichtig, aber haben halt das Wegzugsbesteuerungsthema auch nicht.
Mhm.
Also nur wenn du den Wohnsitz ganz aufgibst, dann bist du ja wirklich da in dem Fall drinnen.
Ja, okay.
Genau.
Gut, damit hätte ich meine Frage geklärt.
Mhm. Dann machen wir Schluss. Nein, machen wir nicht. So typische Steuern, die immer so ein bisschen so mal verwechselt werden oder die immer schwer auseinanderzuhalten sind, dachte ich, können wir heute mal auch ein paar anreißen. Eins haben wir immer schon mal wieder am Rande. Einerseits die Einkommensteuer und andererseits die Kapitalertragssteuer. Wie halten wir die auseinander?
Die Kapitalertragssteuer ist, also ich übersetze es für mich immer so als Vorauszahlung zur Einkommensteuer. Das ist halt eine, oder zur Körperschaftssteuer, je nachdem, ob natürliche Person oder juristische Person. Das ist halt die Steuer, die einbehalten wird, wenn eine Ausschüttung zum Beispiel stattfindet und die bekommt die GmbH, Schrägstrich, die natürliche Person auch wieder angerechnet, wenn sie die Steuererklärung abgibt. Zum Beispiel, wenn nicht die Abgeltungssteuer zutreffend ist, was übrigens ein Synonym ist für Kapitalertragssteuer, ja,
kompliziert
sondern die tarifliche Steuer. Da gibt's ja, wir hatten es in der anderen Podcast-Folge kurz, wenn du irgendwie 100% Inhaber bist und Geschäftsführer, dass die 25% nicht für dich greifen, sondern du die normale Steuer auf diese Ausschüttung zahlst. Und diesen Vorgang machst du dann in deiner Steuererklärung. Da wird dir sozusagen die Kapitalertragssteuer angerechnet und du führst die tatsächlich dafür gültige Steuer ab. Ja.
Aber wenn ich jetzt, also Kapitalertragssteuer zahle ich ja, glaube ich, auch, wenn ich jetzt ein Aktiendepot habe. Ist ja auch ein Kapitalertrag, oder nicht?
Ja, ja.
Also Zinsen, meine Dividenden, ja, ja, oder wie ich sie auch, ja, immer nenne. Also ich habe jetzt ein großes Depot und ich kriege da, das meinst du, glaube ich, ne, den Unterschied zwischen Einkommensteuer, ja, einerseits, genau, und dann das an, oder die Einkünfte aus Miete und Verpachtung ist zur Einkommensteuer, ne?
Genau. Also die Kapitalertragssteuer, die Abgeltungssteuer, dasselbe Wort, ist im Prinzip die Einkommensteuer auf diese Art von Einkünfte.
Ach so, okay.
Und Abgeltungssteuer deswegen, weil in den meisten Fällen die Einkommensteuer auf diese Einkünfte mit dieser Steuer abgegolten ist. Das heißt, du müsstest sie gar nicht mehr in deiner Steuererklärung angeben, sondern nur, oder machst es nur, wenn du erstens verpflichtet bist oder zweitens das für dich Sinn macht.
Da ist ja auch
der Unterschied. Darf ich eine Frage noch stellen? Wahrscheinlich ist die, also wenn ich mich jetzt blamiere, dann ist es so, aber ist die Kapitalertragssteuer, entspricht die dann meinem Einkommensteuersatz, die Höhe?
Nein.
Das waren doch 30%, oder nicht?
25.
Ja, okay. Okay, mhm, verstehe.
Das kann manchmal sogar günstiger sein, ja.
Das heißt, wenn ich jetzt Einkünfte hätte aus einem großen Depot, wäre das möglicherweise sogar günstiger als aus Arbeitstätigkeit etc. Richtig?
Wenn meine Progression überhalb von, ja, 25% liegt, ja, quasi, ja, ne? Ja.
Okay.
Mhm. Alles voll logisch.
Total, also super logisch.
Ja, super logisch.
Okay, die beiden haben wir auseinandergehalten. Mehrwertsteuer und Umsatzsteuer.
Das gleiche, nur ein anderer Begriff.
Warum?
Ist nicht der eine eigentlich auch, gibt es nicht das eine eigentlich nicht mehr und wurde ersetzt durch das andere?
Im Prinzip schon, aber ich sage mal, wie benutzen es die normalen Menschen? Die benutzen es als Synonym für Umsatzsteuer. Und Mehrwertsteuer deswegen, weil, ich gehe jetzt kurz ins Englische, Umsatzsteuer übersetzt heißt VAT, also VAT, Value Added Tax. Mehrwertsteuer. Also es wird immer nur der Mehrwert besteuert, weil das Ziel ist es schon, dass der private Endverbraucher diesen Mehrwert besteuert, dass die Unternehmen untereinander nichts besteuern durch Vorsteuerabzug, mhm, und dass im Prinzip immer nur die Wertschöpfung, ich sage mal, besteuert wird. Also wenn du eine Leistung einkaufst und eine Leistung teurer verkaufst, dann hast du im Prinzip nur eine Umsatzsteuer auf die Werterhöhung, die du vornimmst, weil du hast einmal die Vorsteuer, mhm, und die Umsatzsteuer, und die Umsatzsteuer ist in dem Betrag höher, in dem du die Wertschöpfung generierst, sage ich mal.
Trotzdem hat ja das Produkt keinen größeren Wert. Also wenn ich mir jetzt ein Parfum kaufe, hat das ja nicht dafür, dass ich
19... Der Mehrwert ist, du duftest gut.
Ja, das ist der 19% mehr, der Wert. Also ich mir mach das, ich finde, es macht überhaupt keinen Sinn, eigentlich.
Umsatzsteuer.
Ja.
Ja, ja, ich weiß, was du meinst.
Also weißt du, was ich meine, oder?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Den letzten beißen die Hunde, kann man verkürzt sagen, oder?
Ja. Privatpersonen, ja.
Ja.
Oder nicht Vorsteuer.
Alle anderen, ja, rechnen das hin und her. Und, ja, das finde ich immer auch so erstaunlich, dass man so unglaublich viel Rechnerei hat, die gar kein Ergebnis erzeugt.
Tut es ja unterm Strich schon, weil die Unternehmen halt nicht belastet werden.
Den letzten, ja, aber die ganzen Unternehmen dazwischen rechnen nur hin und her.
Kann man so sehen. Ganz vereinfacht. Aber wenn man das alles so betrachtet, ist es schon logisch. Also es muss ja irgendwie sichergestellt werden, dass jemand die Umsatzsteuer zahlt, weil das einfach so unser System ist, dass dieser Warenkonsum eben besteuert wird.
Ja.
Und man muss das schon irgendwie überprüfen und dafür ist diese Hin- und Herrechnerei eben nötig und wichtig. Also dass man, ich sag mal, ja, ist schon viel Bürokratie, wenn ich jetzt nachdenke, aber es ist halt nötig, damit das korrekt läuft und ein bisschen verprobt wird, kontrolliert wird und gemeldet wird, ja.
Mhm.
Grundsteuer versus Grunderwerbssteuer.
Ja,
ja.
Das kannst du doch selber beantworten.
Also Grunderwerbsteuer ist, wenn du was kaufst, und Grundsteuer ist das, was du vierteljährlich bezahlst, weil du Eigentümer bist.
Korrekt. Finden wir auch gut.
Ich stimme Mareike zu. Finden wir, was heißt finden wir gut? Ich finde Grunderwerbsteuer insofern aktuell eigentlich ziemlich schwierig, weil es aufgrund dieser neuen Gesetzesänderungen ziemlich viel Sachverhalte gibt, wo Dinge doppelt besteuert werden. Also das ist echt tricky geworden und da muss man aufpassen und sollte mit einem Steuerberater sprechen, wenn man da irgendwelche Dinge tut, gerade im gesellschaftsrechtlichen Kontext.
Ja.
Weil es gibt, sagen wir mal, diese Sachverhalte, wenn der Gesellschafterbestand wechselt, fällt Umsatzsteuer an. Dann gibt es den Sachverhalt, dass irgendwie das Grundstück wirklich hin und her geschoben wird und vielleicht überschneiden sich diese zwei Vorgänge und es wird wirklich doppelt besteuert. Also Grunderwerbsteuer, Achtung.
Ja. Also auch in den Fällen, wo sich gar nicht richtig wie ein Erwerb anfühlt.
Genau, ja. Das ist tricky. Ja.
Noch ein?
Bitte.
Lohnsteuer und Einkommenssteuer.
Auch hier Bezug zur Kapitalertragssteuer. Lohnsteuer ist die Vorauszahlung zur Einkommenssteuer, die der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer abführt. Also man
Lohnsteuer betrifft nur quasi Arbeitgeber?
Nee, also jeder Arbeitnehmer ist angestellt. Der Arbeitgeber führt für den Arbeitnehmer Lohnsteuer ab.
Ja.
Und das ist im Prinzip die Vorauszahlung der Arbeitnehmer auf die Einkommenssteuer. Genau.
Also, ja. Aber am Ende geben auch die Arbeitnehmer eine Einkommensteuererklärung ab und keine Lohnsteuererklärung.
Richtig.
Ja.
Wo man das häufig so auch synonym verwendet, oder?
Und was ist dann der Lohnsteuerjahresausgleich?
Das ist ein Prozess, den die Kollegen aus der Lohnabrechnung im Rahmen der Lohnabrechnung Dezember vornehmen. Insbesondere dann, wenn sich unterjährig irgendwelche Besteuerungsmerkmale geändert haben, zum Beispiel Steuerklassen. Mhm. Da ist dann zum Beispiel von den Monaten 1 bis 6 mit der Steuerklasse abgerechnet worden, in den anderen Monaten mit der anderen. Und dann zieht man das im Dezember glatt, sodass wirklich nur die richtige Lohnsteuer auf die gesamten Einkünfte abgeführt wird und sich nicht im Jahr mit dieser Jahreserklärung irgendwie eine große Summe nach Zahlung oder Erstattung ergibt. Ja.
Okay.
Das ist vielleicht eine ganz spannende Überleitung generell so zu dieser persönlichen Einkommensteuererklärung, weil da gibt es auch so viele, ich finde, Kuriositäten. Und in der letzten Folge musste ich mich ja streiten über Handwerker-ähnliche Berufe. Und im Rahmen der Einkommensteuererklärung gibt es ja haushaltsnahe Dienstleistungen. Was zur Hölle ist das?
Schöne Überleitung.
Haushaltsnahe Dienstleistungen sind alles, was nicht Handwerkerleistungen sind. Also bestes Beispiel, eine Reinigungskraft im Haushalt, die angestellt ist, eine Person, die mich unterstützt, weil ich irgendwie pflegebedürftig bin oder.
Aber es sind nicht Haushaltsdienstleistungen, es sind haushaltsnahe Dienstleistungen, ne?
Genau, oder eine Haushälterin, wenn ich angestellt habe. Also immer, wenn ich jemanden beschäftigt habe und Lohn dafür zahle. Oft, wenn man Mieter ist, bekommt man eine Nebenkostenabrechnungen. Und in diesen Nebenkostenabrechnungen weist der Vermieter auch oft Handwerker und haushaltsnah aus. Und diese beiden Beträge kann man auch steuerlich geltend machen.
Mhm. Ah, ja. Sollte man auf dem Schirm haben. Dann. Wie ist es? Also man setzt dann diese Werte an. Was heißt es dann? Man mindert damit dann seine Steuerlast?
Aber ich glaube, eine 25% oder so, ne? Kann man.
Genau.
Gibt es eine Deckelung?
Ja.
Ja,
gibt's.
Ja, ne? Ja. Ich glaube, die ist auch relativ schnell erreicht, die Deckelung, oder?
Ja, ich müsste jetzt tatsächlich ins Gesetz schauen. Ich hoffe, das jetzt nicht auswendig im Kopf, weil sich das alle ja ein paar Mal ändert.
Wenn ich es richtig recherchiert habe, maximal 4.000 Euro. Kann das sein?
Kann sein.
Sonst muss ich es rausschneiden.
Sorry, ich kann so gucken. Das ist echt blöd. Mit
aber auch sonst gibt es ja unglaublich viele Pauschalbeträge, Freibeträge. Das ist auch schwierig, finde ich, da durchzusehen. Wann lohnen sich eigentlich diese ganzen Einzelerläuterungen, ne?
Ja, wobei zum Beispiel, bleib mal bei dem Beispiel von dir genannt. Bei den haushaltsnahen Dienstleistungen gibt es keinen Pauschbetrag, den ich ansetzen kann.
Ja, also okay.
Da kann ich nur die Rechnungen ansetzen, die ich tatsächlich geleistet habe. Und die sind halt gedeckelt auf. Aber wenn ich quasi keine Aufwendungen habe, gibt es auch nichts.
Ja.
Aber ja, es gibt schon diese Pauschbeträge. Gerade so dieser Arbeitnehmerpauschbetrag ist so der Standardfall. Da lohnt sich's für viele nicht, irgendwelche Belege zu sammeln, weil die eh nicht über diese 1.200 Euro pro Jahr drüber kommen.
Sind das die Werbungskosten oder?
Genau.
Ja, ne?
Ja.
Britta
ja.
Findet die super, ne?
Ich verstehe den Begriff nicht, Werbungskosten. Ich habe es noch nie verstanden.
Wenn du für dich selbst wirbst.
Nicht direkt. Du bist Angestellte. Alle Aufwendungen, die du hast für deine Angestellten-Tätigkeit, sind Werbungskosten.
Also wenn man sich jetzt als Angestellter, keine Ahnung, ein iPad kauft und der Arbeitgeber es nicht bezahlt.
Genau. Oder wenn du zur Arbeit fährst oder wenn du dir einen Block und einen Stift kaufst oder
Und 1200 Euro kann ich immer fix ansetzen.
Genau, ohne noch
was. Und darüber hinaus muss ich nachweisen, gibt es dann da auch eine Deckelung? Bestimmt, oder?
Nein.
Okay.
Was da zum Beispiel auch drunter fällt, sind Kosten für doppelte Haushaltsführung. Das machen die meisten als Werbungskosten geltend. Ja, genau, das sind so. Oder Arbeitszimmer, so ein Klassiker.
Ah, okay.
Büro.
Da gehört das rein.
Ja, alles Werbungskosten.
Unter uns gefragt, wann lohnt sich das, eine Steuerberaterin hinzuzuziehen für so eine persönliche Einkommensteuererklärung?
Ich würde mal sagen, immer wenn ich entweder hohe Werbungskosten habe und das nicht selbst ermitteln kann, also gerade so doppelte Haushaltsführung ist schon ein bisschen tricky zu berechnen, oder wenn ich dann über mein Gehalt hinaus weitere Einkünfte habe, also zum Beispiel ein Vermietungsobjekt, einen Gewerbebetrieb, springen wir wieder zum Handwerker, dann würde ich da schon jemanden mit einschalten.
Ja,
genau.
Okay.
Ja.
Gut, enden wir, wie wir immer enden, mit einer Schätzung.
Mhm. Ja, ich bin gespannt.
Die
Warte, Britta gewinnt. Wir können eigentlich vorspulen.
Wir müssen gastfreundlicher werden.
Ja, mir liegt an, ich will hier so schlecht schätzen, mit also Lisa
abstimmen müssen, nicht mit Britta.
Aber Lisa trinkt auch gerne Kaffee, deswegen weiß sie das. Ich knüpfe wieder an den Anfang an. Wie groß mögen wohl die Steuereinnahmen sein, die der Staat hat aus dieser Kaffeesteuer?
Oh, das ist aber. Ist das jeder Kaffee, der sozusagen verkauft wird, egal wo er herkommt?
Auf den Röstkaffee, auf den gerösteten Kaffee fällt es an.
Also der, der im Supermarkt steht?
Ja.
Naja, aber auch der, der in Cafés ausgeschenkt wird. Also immer, wenn du Kaffee kaufst.
Ja.
Ich überlege gerade, wie lange so eine Kilopackung.
Wie lange man damit hinkommt.
Wie lange wir damit hinkommen.
Also wir nicht so lange.
Wir auch nicht. Wir müssen dann immer wieder bestellen. Ich, keine Ahnung, ey.
Sowas ist auch schwer zu
Zahl machen. Oder Prozente?
Zahl, in Euro.
Puh. Ich weiß nicht, wie schade.
Ich sag jetzt 21 Millionen.
21 Millionen sind geboten.
Ja, irgendwer damit muss ja was sagen.
Damit könntest du gewinnen. Es ist die Frage, was jetzt noch kommt.
Ja.
Puh.
Lisa, du kannst sagen 20, ja, oder du hättest sagen können 20, 199. Das macht Britta nämlich gerne, das ist eigentlich ihre Geheimnis.
Stimmt doch überhaupt nicht. Du kannst wieder nicht verlieren.
Nee, da bin ich wirklich nicht so gut drin.
Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Was hast du gesagt, 10 Millionen?
21.
Und 30 hatten wir, ne?
Ich sag 10, keine Ahnung.
Dann waren wir gastfreundlich, aber ihr liegt total falsch.
Echt? Das ist so viel zu niedrig?
Das ist so viel zu niedrig. Es sind 1,03 Milliarden.
Oh Gott.
Krass.
Ja.
Sag mal, wie viel ist die Umsatzsteuer? Weil du gerade gesagt hast, du weißt die Umsatzsteuer.
Ich glaube irgendwie so 30 Milliarden. Oder ist das falsch?
Ich weiß es gerade nicht, aber es ist die Haupteinnahmequelle, ne?
Es ist schon viel. Ich hatte das für mein Steuerberaterexamen.
Da muss man sowas wissen.
Ja, aber wenn das 30 Milliarden wären und Kaffeesteuer sind 1,3, dann finde ich, ist das Verhältnis schräg, ne?
Ja.
Ja.
Also das wäre seltsam.
Man versteht aber auch, warum die nicht abgeschafft wurden.
Weil ja auch auf den Kaffee
die Mehrwertsteuer auch
anfällt.
Ja.
Ah, entschuldigt. Das war ein bisschen mehr. Knapp 200 Milliarden.
Ach so.
Okay, dann passt das aber.
Christian Lindner dürfte es interessieren, aber ja.
Ja, aber hat der nicht auch gesagt, die Steuererklärung soll so einfach werden, dass man sie auf dem Bierdeckel machen kann?
War das nicht schon in den 90ern irgendwie Friedrich Merz?
Ich weiß nicht, aber wenn ich die ganzen Anlagen sehe, die an meiner Steuererklärung dranhängen, die alle auch gar nicht ausgefüllt werden müssen, die für mich überhaupt keinen Sinn machen.
Du hast auch einfach so viele Einkommensquellen, das darfst du nicht vergessen.
Genau, ja, du bist einfach so privilegiert, weil da jetzt hör auf zu jammern. Ne?
Genau, Mareike, sag die Richtige.
Vielen Dank euch, vielen Dank Lisa für deinen Besuch.
Danke.
Tschüss.
Ciao.
Vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Und solltet ihr eine Frage haben, die ich doch nicht gestellt habe, schreibt mir an fragen@kanzlei-am-mikrofon.de. Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleibt neugierig.